Nerdfeuilleton. Mit Lele und Maurice.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Nerdfeuilleton. Ich weiß, dass eine der letzten die 10. war, aber ich weiß gerade nicht, ob wir schon eine 11. hatten oder ob das hier die 11. ist, ehrlich gesagt.
Das letzte war die 10., deswegen ist das hier die 11. Lele.
Vielen Dank, Maurice Mathieu, dafür, dass du richtig mitzählst und hoffentlich vielleicht sogar schon eine Dateibeschriftung gemacht hast, bevor du aufgenommen hast.
Vielleicht.
Ich habe das offensichtlich nicht getan, deswegen weiß ich nicht, welche Folge das ist. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist eine kleine kurze Ausgabe von Nerdfeuilleton, weil wir beide im Urlaub sind und das reicht eigentlich schon als Ausrede.
Das Ding ist, wir haben an sich nichts anderes gemacht, außer, also du hast gearbeitet, nehme ich an. Ich habe die ganze Zeit nur Netflix geguckt, die ganze Zeit. Also im Sinne von zu viel, ungesund viel. Und du hast ein bisschen Netflix geguckt, richtig?
Ja, naja, das Ding ist, ich habe ein bisschen Netflix geguckt von dem, worüber wir reden.
Nice.
Und viel Netflix geguckt von anderen Sachen.
Hier, wie ist der Terrence House? Terrace House? Was hast du geguckt?
Ja, okay. Ja.
Gut, aber darüber reden wir diesmal nicht, oder?
Zwischendurch. Genau, darüber reden wir nicht, sondern wir reden über The Dragon Prince. Eine neue Animationsserie, die ist am 14. September prämiert bei Netflix. Die ist gemacht von Menschen, die auch an Avatar, The Last Airbender und dergleichen beteiligt waren. Ja, wenn ich das so grob zusammenfassen darf, dann gibt es eine Teilung auf einem großen Kontinent. Auf der einen Seite die Menschen, die sich dunkler Magie bedient haben und auf der anderen Seite nicht-menschliche Wesen, inklusive Drachen und Elfen, die sich irgendwann zerstritten haben, auch aufgrund dieser dunklen Magie. Und dann gab es einen großen Drachen, der wurde getötet und es wurde auch sein einziges Ei zerstört und aus Rache gibt es nun eine Truppe von Assassinen, die auf dem Weg sind, um den aktuellen König zu töten. Ja. Und dann sind da noch die Söhne von dem König, Azran und Callum,
ja.
Die damit konfrontiert werden, dass sie quasi auf diese Art und Weise angegriffen werden. Ist das, fehlt da noch was in der Zusammenfassung? Möchtest du noch was hinzufügen, um jetzt so eine Basis zu schaffen?
Als Basis finde ich das ganz, ganz fantastisch. Vielleicht sollte man noch dazu reinwerfen, also Lele, du und ich, wir sind große Fans von Avatar The Last Airbender und auch Avatar Legend of Korra, weil es halt eine extrem fantastische Animationsserie war, würde ich jetzt einfach mal reinwerfen noch. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe relativ hohe Erwartungen reingesteckt, weil ich meine, Hauptschreiberling von Avatar The Last Airbender ist auf jeden Fall mit dabei gewesen. Der Voice Acting Cast war auch ziemlich beeindruckend. Jack DeCina war dabei, der hat Sokka gesprochen bei Avatar The Last Airbender. Der spricht hier Prinz Callum. Also eigentlich den Protagonisten, wenn man so möchte. Also doch, ich würde schon sagen, dass es eigentlich der Hauptdreh- und Angelpunkt ist. Und ich glaube, im Animationsteam war auch noch jemand aus dem Avatar-Team mit dabei. Also spannende Sachen.
Auf jeden Fall. Und es ist eine Sache, die ganz, also ich finde schon in den ersten Sekunden oder Minuten war klar, dass das von den Avatar-Leuten ist, weil wir gucken nämlich Book 1, also Buch 1, Folge 1. Und auch schon dieses, das Setting war so, once upon a time there was peace and then the continent was divided. Und es war sehr viel, allein schon auch von der Musik hat es sich irgendwie sehr nach Avatar angehört, ist aber angenehm anders auf gewisse Art und Weise und trotzdem genauso simpel irgendwie in vielerlei Hinsicht. Also
bevor wir jetzt aber tiefer reingehen, würde ich an der Stelle sagen, wir spoilern übrigens nicht mehr als die ersten 3 Folgen, wenn überhaupt. Das ist so, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass wir jetzt quasi die großen Story-Plot-Points der ersten Staffel, die jetzt draußen ist, ich glaube das sind 9 Folgen, 9 oder 10 Folgen, 9 Folgen glaube ich.
9 Folgen, ja.
Dass wir davon irgendwas spoilern. Wir versuchen, das Setting irgendwie zu setzen und es ein bisschen Vergleich herzustellen, aber wir gehen nicht tiefer drauf ein.
Genau.
Genau. Ich habe schon eine Wochenlehre. Du wolltest noch was sagen?
Ich wollte sagen, dass es in der Basis simpel zu verstehen ist irgendwie. Es gibt dunkle Magie, die ist offensichtlich anscheinend uncool, sehr lila. und sehr mächtig auch. Und es gibt andere Magie, schätze ich. Also es wird ja davon gesprochen, dass die Sachen, die so in der Magie mit drin sind, ist denn die Erde und die Sterne und so weiter und so fort. Und dieses Magiesystem wird so ein bisschen umrissen und es ist aber relativ schnell klar, das eine ist böse und der Rest ist irgendwie cool. Ja, aber trotzdem sind wir am Anfang eher umgeben, also geht es um Menschen, ne? Richtig?
Ja, ja. Kann man so sagen. Ich bin mir tatsächlich,
zu
ich
weiß nicht. 75%.
Zu 75%. Also der Hauptpunkt ist eigentlich, also ich würde einen Schritt zurückgehen und sagen, wir sind ja so eigentlich da reingegangen, wir mochten eigentlich das, was die Leute vorher gemacht haben, nämlich Avatar, Last Airbender, Legend of Korra und so weiter. Und dann kam der erste Trailer. Und der erste Trailer hat gezeigt, okay, es wird kein 2D-Animationsstil sein, sondern es wird dieser merkwürdige 3D-Cell-Shading-Animationsstil sein. Und ich weiß genau, als wir letztes Mal drüber gesprochen haben, und ich würde auch damit tatsächlich einfach, bevor wir in die Story tiefer einsteigen, dass das Wort aufgefallen ist, hey, sie nehmen diesen 3D-Animationsstil, der versucht so ein bisschen 2D zu sein, so wie es viele Computerspiele beispielsweise machen, sehr viele Anime-Spiele machen das auch so, diesen übermäßigen Schatten Cell-Shading-Look, dass es so halb gezeichnet, aber eigentlich animiert, 3D-animiert aussieht, aber es sieht ein bisschen hackelig aus teilweise.
Da muss ich dir zustimmen. Also manchmal ist es...
Und das war in den Trailern. Das war in den Trailern und wir haben drüber gesprochen und du hast mir gesagt, ah, das war bestimmt ist es nur in den Trailern und bestimmt, wenn das fertige Produkt draußen ist, wenn die richtige Folge rauskommt, dann ist alles anders. Und ich habe diese erste Folge geguckt und ich dachte zuerst, oh, mein Internet kackt ab. Weil ich plötzlich 5 Frames pro Sekunde hatte. Und die einfach sich über den Bildschirm gehackelt haben. So, ah, alles klar, was ist da denn los? Und das hat mich krass überrascht. Ich weiß nicht,
mich hat es, ich, mir ist es auch, also ich wurde erst darauf hingewiesen nochmal und dann ist es mir auch nochmal aufgefallen, dass da eben weniger Frames per Second sind, als es irgendwie gewohnt ist. Also die Animation ist an sich smooth, aber irgendwie nicht smooth genug, so, was ich sehr komisch finde irgendwie, weil mir dafür ehrlich gesagt, das einzige Argument, was mir dafür einfällt, ist fehlendes Geld.
Für eine Netflix-Serie, ja.
Weird in dieser Situation. Also, ich meine, du hast auch selbst gesagt, also uns wäre es beinahe entgangen, dass die Serie rauskommt, weil es nicht extra beworben wurde. Also ich habe auch in meinem Netflix-Fenster quasi keine Werbung aber dafür bekommen.
Erst nach dem Release, ja.
Ja. Also, vielleicht ist es auch absichtlich und wir sind einfach nur verwöhnt von anderen Animationssachen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie so ein Blast from the Past Ding ist, also zu sagen, ja, wir benutzen so ältere Stilsachen, weil da ist das auch so ein bisschen holprig wegen und so weiter, aber das macht keinen Sinn, wenn die 3D-Animation benutzen, finde ich. Ja, ich meine, sonst ist es total schick. Also die Hintergründe sind total schön, das Schloss, in dem die sich befinden, sieht absolut traumhaft aus und die Charaktere sind auch, finde ich, total cool. Also sowohl in ihrer Gestaltung als auch in ihre Stimmen. Die Stimmenvielfalt ist großartig. Es gibt auch also eben Elfen, die haben, glaube ich, einen irischen Akzent und das ist total cool.
Die Elfencharaktere, die dazukommt, Rayla, hat einen Akzent, der so dick ist, dass sie eigentlich auch in den Minen von Moria hätte arbeiten können, bei Herr der Ringe. Das ist unglaublich, ich dachte beinahe, dass sie einen Scherzakzent drüberlegt und den eigentlich in der Hälfte quasi einfach weglässt.
Ja.
Das war ziemlich geil.
Ja. Also das ist so ein bisschen, finde ich, problematisch, dass es auf der einen Seite in Anführungszeichen ruckelt, wie ein Spiel, was auf einem Rechner läuft, der nicht gut genug dafür ist.
Exakt,
und auf der anderen Seite aber trotzdem total schön ist. Und ich glaube, das hat es für mich auch ein bisschen gerettet, dass mir das bei der dritten Folge kaum noch aufgefallen ist. Also ich habe mich für mich, glaube ich, daran gewöhnt, dass es einfach so ist und dass es die Geschwindigkeit ist, in der sich die Sache bewegt. Und fand es dann auch okay. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Du hast ja deutlich mehr gesehen als ich.
Also mich hat es, also von Anfang an hat es mich tatsächlich so stark gestört, dass ich nach einer oder, glaube ich, anderthalb Folgen brauchte ich erstmal eine Pause, weil es für mich einfach nicht mehr ging. Es war wirklich unangenehm. Zumal es ja auch nicht so ist, dass es halt in dieser Framerate einfach bleibt, sondern es wechselt ja tatsächlich. Das heißt, das Großproblem, was ich damit hatte, war, dass, also die Action-Szenen sind sehr, sehr smooth und sehr, sehr flüssig, weil sie sehr schnell sind. Aber immer wenn zwei Leute einfach laufen oder so, kommen halt diese
Hackligen rein. Oder miteinander reden.
Ja, oder miteinander reden zum Beispiel und so. Und ich habe nachgelesen dazu und es scheint, dass die Macher der Serie The Dragon Prince tatsächlich gesagt haben, ja, das machen sie absichtlich, weil sie als Stilmittel reinbringen wollten, so wie du sagst, The Blast from the Past, einfach weil sie es halt so machen wollten wie eine regulär animierte Serie, eine 2D-animierte Serie, was überhaupt nicht funktioniert hat natürlich.
Ja.
Jetzt haben andere Leute angebracht, ja, bei, ich weiß nicht, wie es ausspricht, RWBY, Ruby, wie auch immer, wird das ja auch so gemacht, aber da funktioniert es halt viel besser. Und ja, in den späteren Folgen kriegen sie den Dreh dazu besser raus, wann sie das machen können und wann nicht. Und wann da vielleicht auch, wann es ästhetisch ist oder wann vielleicht so ein Comedic Value da rauskommt. Weil es bei Animierten, gerade bei Animes wird es ja auch sehr gerne gemacht, dass man einfach immer nur zwei Frames einfach rauflegt und dann halt nicht unbedingt zum Geld sparen, sondern halt als stilistisches Mittel. Da, finde ich, geht es total daneben und ich finde, das macht mir extrem viel von der Serie kaputt. Ich habe schon tatsächlich versucht, halt reinzukommen, weil ich auch diesen Artstil generell nicht so mochte. Also auch, ich finde, die Gesichter sehen halt deswegen so ein bisschen, also für mich so ein bisschen merkwürdig aus und nicht so ausdrucksstark, wie sie halt bei Avatar waren und so. Und man merkt das halt, finde ich, ganz stark bei kleinen Sachen, wie die Haare bewegen sich plötzlich nicht mehr, weil sie einfach Helme sind. Bei Action Sensor fiel mir das auf und so. Ja, und vielleicht wird sich das in der nächsten Staffel, wenn es eine nächste Staffel geben wird, ändern. Aber jetzt gerade, finde ich, wirkt es einfach wie eine sehr, sehr, wirkt es einfach billig. Und ja, die Hintergründe sind sehr, sehr schön gezeichnet. Gebe ich absolut recht. Aber sie adden nichts zur Geschichte. Oder ich bin der Animationsstil addet nichts zur Geschichte. Es gibt keinen Grund, diesen Animationsstil gewählt zu haben, meiner Meinung nach, außer halt Kosten. Weil zum Beispiel, wir sehen ja verschiedene Orte, wie zum Beispiel, wir sehen dieses Schloss am Anfang, wo der König drin ist und darauf wartet, dass die Elfenassassinen kommen und ihn umbringen oder auch nicht. Und dieses Schloss ist krass leer. Also wirklich derbe leer. Und generell ist es wirklich so, vielleicht schafft man noch zwei oder drei Dummy-Charaktere, Wachen, die sich nicht bewegen, in den Hintergrund zu stellen, aber ansonsten passiert da kaum irgendwas. Und ich fand es so. Es ist vielleicht für ein bisschen unfair, ich mache das jetzt in dieser Folge noch ein paar Mal, aber für mich war Avatar The Last Airbender eine große Sache und ich habe es auch ein bisschen dazu nachgelesen und Diskussionen dazu noch gehört und so. Und klar, es ist unfair, sowas Großes wie Avatar zu vergleichen mit einer neuen IP, mit einer neuen Serie, die erst 9 Folgen hat. Aber wenn sie für ihr Marketing groß benutzen, von den Machern von Avatar The Last Airbender, dann finde ich, ist es auch fair, sie zu vergleichen mit den Sachen, mit den Last Airbender-Sachen.
Ja.
Und wenn man da die ersten 9 Folgen oder nur die erste Folge beispielsweise vergleicht, da kommen sie halt sofort in dieses Dorf und das Dorf ist einfach bevölkert und man sieht, okay, da sind Leute. Und
ja.
Noch eine kurze Sache, die Leute sind übrigens auch klein, groß, alt, dick und dünn und da sind einfach, alle sind wunderschön, haben eine Größe. Man kann die Protagonisten oder Protagonistin an den anderen Haarfrisuren erkennen, aber ansonsten, also es gibt keine dicken Menschen, es gibt keine alten Menschen offenbar. Egal ob Frau
Zieht
oder
Mann. Sieht das auch durch die ganze Serie durch oder nur durch den Anfang?
Ich glaube, in Folge 8 passiert noch, also in Folge 8 sieht man so Throwaway-Charaktere an der Seite, die ein bisschen anders aussehen. Aber nicht wirklich, da wird nicht drauf eingegangen oder so. Also die haben.
Ich frage mich die ganze Zeit, woran das, also ich finde es total faszinierend, weil ich schätze ja, also ich meine, Netflix ist dann ja wahrscheinlich so, dass sie diesen Auftrag geben an ein Studio, das dann zu machen. Ne? Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, zum Beispiel an, was ist es, an Castlevania, dann hat die IP Castlevania vielleicht einen größeren Namen hinter sich, so, und kriegt deswegen vielleicht auch mehr Geld und der Animationsstil ist anders, aber da war das ja nicht, kein Kritikpunkt. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, es kommt Ende September Hilda, auch animiert, basierend auf Comics von Luke Person. Und das ist so, es sieht so unglaublich viel besser aus. Und ich frage mich die ganze Zeit, liegt es an dem Team, was das macht? An dem Geld, was sie zur Verfügung haben? Also, ich meine, ich könnte mir jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es teurer ist, einen Hintergrundcharakter klein und dick zu machen, als ihn groß und dünn zu machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. So, aber auch dann gerade von einem Team, was unter Umständen auch bei Avatar die Finger drin hatte, wo Avatar ja auch durchaus eine Vielfalt gezeigt hat an Charakteren und an Charaktermodellen auch, hätte ich das dann ja auch erwartet, dass sie das mitnehmen. Und mich würde total interessieren, woran es liegt, dass sie es nicht gemacht haben.
Hat mich auch echt verwundert. Die machen, also wir nehmen das jetzt ja an einem Montag auf, wir nehmen das ja am 17.09. auf und die machen heute ein Reddit AMA. Und ich habe ein Auge drauf und sollten die es dann erwähnen, werde ich so einen Nachtrag machen nach diesem Podcast, wo ich nochmal hinten ran sage und einen Link dazu auch in die Dublidus reinpacke. Aber genau, das ist was mir eben auch aufgefallen sind und einfach von der Animationssache her war das was, bevor ich die Serie überhaupt, bevor ich in die Story eintauchen konnte, waren das Sachen, die mich schon irgendwie rausgezogen haben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wüsste ich nicht, dass die Leute von Avatar daran beteiligt waren, wäre das, glaube ich, der Moment, wo ich gesagt hätte, okay, ich glaube, ich habe genug.
Okay.
Krass. Und das, bevor wir eben in die Story eintauchen, was ich halt, was ich schade finde und für mich auch sicherlich auch ein bisschen unfair, weiß ich nicht. Aber wie hast du es denn erlebt, Lele? Du bist sofort in die Story eingetaucht?
Ich habe das wahrgenommen, aber es hat mich nicht so gestört, dass ich, also mir ist auch, mir sind diese detaillierten Sachen nicht aufgefallen. Mir ist nicht aufgefallen, dass sie alle gleich aussehen oder so, weil ich es generell cool fand, dass auch People of Color dabei waren und das hat dann für mich das ausgewogen.
Das stimmt. Irgendwie.
Dann ist mir das nicht weiter aufgefallen. Also, dass das einfach da vielfältig gestaltet ist. Und weil ich mich an anderen Sachen irgendwie aufgehängt habe. Also, zum Beispiel ist ja, also es wird am Anfang beschrieben, schon im Intro, dass eben diese dunkle Magie, Dark Magic, die so lila ist und so, von den Menschen benutzt wird. Und dementsprechend werden die Menschen durchaus als die Bösen dargestellt.
So wie ich es verstanden habe, war es, sie benutzen halt magische Kreaturen, um ihnen Lebenskraft auszusaugen und diese Energie für was anderes zu benutzen. Und so können sie halt Magie benutzen, nicht zu den 7 normalen Naturmagiearten dazugehört, sondern eigene Magie hat und eigene Macht ist. Und das fanden die Elfen und Drachen ziemlich Moppelkotze.
Ja. Naja, wie auch immer. Also, das ist ja, was ich, glaube ich, also, auf der einen Seite gab es so Kleinigkeiten, die ich weird finde. Auf der anderen Seite gab es Sachen, die ich total schön fand. So. Also, die, wie sagen wir, lass uns mal storytechnisch das nochmal so. Also, wir haben diese beiden Prinzen. Der eine wird relativ schnell klar, dass es Callum ist, glaube ich.
Genau.
Der Step-Prince ist, also der wahrscheinlich der Sohn von der ehemaligen Partnerin vom König ist.
Ja.
Und wobei mir auffällt, es gibt auch ziemlich wenig Frauen auf der Seite, gibt es nur eine, egal.
Aha.
Also die Mutter spielt keine Rolle, es ist auch unklar, was mit der Mutter passiert ist oder mit den Müttern. Sein Bruder Ezra ist der sehr deutlich jüngere und auch, glaube ich, direkte Nachfahre vom König.
Genau.
Der hat natürlich ein sehr cooles Haustier.
Das Haustier ist so Hammer. Bait. Bait ist quasi eine englische Bulldogge, aber als Amphibie. Ist der Hammer.
Wechselt die Farbe nach Stimmung, leuchtet ganz hell.
Guckt immer muffig.
Hat eine unglaublich lange Zunge, mit der er Jelly Tarts klauen kann.
Oder sich die Augen lecken, was ich super geil finde.
Also an der Stelle auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann gibt es den König natürlich, der irgendwie als sehr prinzipientreue Person auftritt, die offensichtlich in der Vergangenheit schlimme Dinge getan hat. Und jetzt so ein bisschen versucht, dafür gerade zu stehen auf gewisse Art und Weise. Dann gibt es den dunklen Magier, der natürlich sehr vertrauensvoll rüberkommt. Und seine Tochter, wenn ich das richtig sehe, die eine sehr coole Stimme hat, wie ich finde.
Ja.
Und die so ein bisschen, die mich sehr stark, wie heißt diejenige, die am Ende von Avatar mit Sokka zusammenkommt?
Du meinst Suki?
Kann sein, ja. Die erinnert mich sehr an die. Also da habe ich irgendwie sofort gedacht, hier ist auf jeden Fall, hier wird auf die, auf Callums Zuneigung zu ihr angespielt. Sie ist nicht unbedingt super gut, aber auch nicht super böse. Das ist so ein bisschen die Frage. Und was da wohl passiert? Und daran fand ich auch das ist total cool, also die Unterhaltung zwischen den Leuten, der so Banter-Sachen, so die Quips, die sie sich hin und her geworfen haben, wie sie sich gegenseitig entweder niedergemacht haben oder wieder aufgebaut haben und so, fand ich ziemlich angenehm. Fand ich auch sehr amüsant. Manchmal ein bisschen platt, aber dann habe ich mir auch wieder gedacht, da ist ja auch eine Kinderserie, geht eigentlich.
Das stimmt. Also das muss man auch sagen, auch in den ersten Folgen, es ist eine Kinderserie, wobei halt zum Beispiel Avatar hat auch sehr, sehr kindlich gestartet und ist dann langsam halt in erwachsenere Themen wie Verlust beispielsweise eingegangen. Also gerade Ende Staffel 3 von Avatar Last Airbender war extrem mature, kann man so sagen.
Und ich bin mir eigentlich sicher, dass die Serie da auch hingehen wird. Also ich meine, der Konflikt jetzt in den ersten 3 Folgen ist eigentlich, dass das kommt auch ganz am Anfang raus, dass eine Truppe von Mondelfen, werden sie genannt, in der Gegend ist, die ganz offensichtlich Assassinen sind und da sind um den König, der dafür verantwortlich ist, dass der große Drache und sein Ei getötet wurden, um diesen König zu töten.
So. Wie bist denn du damit klargekommen, dass, also, wie sag ich es am besten? Ich fand, das war alles sehr, sehr tropey. Voller Klischees und also um ein Haar hätte ich eine Dungeons & Dragons Kampagne genauso eröffnet. Ja, da gab es einen großen Drachen, der hat Dinge gemacht und ja, die Elfen fanden es nicht gut, was ihr mit denen gemacht habt und jetzt spielt mal.
Ja, da waren so verschiedene Sachen. Also das Erste, woran ich gedacht habe, ist, also ob die irgendwie keine eigenen Geschichten haben, frage ich mich dann immer, weil wer zur Hölle glaubt, dass es eine gute Idee ist, auf so eine Sachen Kinder mitzunehmen? Also in welcher Welt, egal wie viele Elfen, Orks und was auch immer es da noch gibt, es muss doch den Leuten klar sein, dass sie nicht von Kindern erwarten können, Leute umzubringen. Also wann hat das jemals funktioniert?
In der Elfentruppe? Ja. Die 6 Elfenassassinen haben aus irgendeinem Grund ein Kind dabei. Ja,
genau.
Das wird doch nicht näher erklärt.
Habt ihr, also, und dann sagst du ihr, sie soll da sitzen bleiben und sich nicht bewegen für die nächste Nacht. Sag mal, hast du überhaupt irgendwas verstanden?
Ja, das war.
Daran, wie Mensch, also wie sowas funktioniert.
Ja, ja.
Also, ich will jetzt hier nicht, ne, aber.
Genau, also das ist. Am Ende, das können wir glaube ich sagen, am Ende ist es ja so, weil es auch im Trailer schon zu sehen war, am Ende ist es halt so, dass Rayla, Callum und Aswan unterwegs sind und quasi Frieden wiederherstellen wollen. Das ist so das genau. große
und
Ding.
Und es konnte das dann auch in dem Moment nicht retten, dass sie so diesen Naruto-Rennen drauf hat, was ich total cool finde.
Das ist eine Art, das zu beschreiben, ja, auf jeden Fall.
Mit diesen Armen nach hinten und so, das ist, ja. Ja, also genau, es gibt diese Assassinentruppe und es gibt Rayla, die erst jemanden umbringen soll, das nicht macht, weil sie den klassischen Fehler begeht und dem Menschen in die Augen guckt und danach feststellt, hey Mensch, das ist ja auch nur ein denkendes Wesen, vielleicht hat er mir gar nichts getan. Und damit die Mission der Mondelfen in Gefahr bringt, weil die Menschen jetzt wissen, dass die Mondelfen da sind. Und was da in dem Rahmen noch passiert, finde ich eigentlich ganz cool, weil es gibt einen jungen, ich schätze Soldaten auch, der irgendwie mehr zu sagen hat als andere Soldaten. Ich weiß nicht, ob der auch der Sohn ist vom bösen Zauberer, aber
ist er. Ich glaube, ich weiß nicht, der mit den blonden Haaren?
Genau, der ja sowohl auftritt, weil er ein sehr guter Lehrer ist, nämlich gar nicht, wenn es darum geht, Callum zu zeigen, wie man mit dem Schwert kämpft. Und dann losreitet, um eben diese Mondelfen zu finden und gegen sie zu kämpfen und da der Charakter, finde ich, ganz gut rauskam. Also so sehr wie die Geschichte irgendwie tropisch ist, finde ich, hat sie es in den ersten Folgen total gut geschafft, die einzelnen Charaktere darzustellen und aufzubauen. So, also weil dann, er kommt da an, der wird von so einer Motte geleitet, die irgendwie zu Mondkräften hingezogen ist. Die Motte sitzt halt auf dem Baum anscheinend und er denkt sich, ja, nö, hier kann ja nichts sein und geht halt wieder, weil er ein arrogantes kleines Arsch ist. Und das beschreibt, das, so ist dann der Charakter beschrieben. So, mehr musst du kaum machen, um klarzumachen, wie sich der Charakter in Zukunft auch verhalten wird irgendwie.
Ja.
Das finde ich ganz gut gelungen.
Ja, das war eine ganz coole Szene, gebe ich dir absolut recht. Wir lernen nicht alle so gut kennen. Oder einige sind ein bisschen schwieriger einzuordnen, was ich gar nicht schlecht finde. Also gerade zum Beispiel, was ich total schön, also mein Lieblingscharakter momentan auf jeden Fall, ist Viren, also der Großerzmagier, wie auch immer. Mhm. Weil für mich der komplexeste ist, der hintergerissen ist zwischen, was ist gut für das Land, was ist gut für den König, er hat eine persönliche Freundschaft und so. Und gleichzeitig aber auch oft Master-Twirling Evil einfach dargestellt wird. Was eine interessante Kombi tatsächlich ist. Also das hat mich zumindest interessiert gehalten. Ansonsten fand ich viele Charaktere halt an irgendeinem, also vielleicht hätte ich auch nicht alle 9 Folgen hintereinander gucken müssen. Aber an irgendeinem Punkt fand ich das Banter von den Leuten halt ein bisschen langweilig. Es ging halt sehr viel auch um diesen Rassismus, der halt da eingepflegt worden ist. Das heißt, die Menschen trauen den blutrünstigen Elfen nicht, die Elfen trauen den seelenlosen Menschen nicht und so weiter und so fort. Das geht immer so ein bisschen hin und her. Also neben Viren war mein Lieblingscharakter tatsächlich das Haustier Bait, der New Comic Relief war.
Genau. Aber auch sonst, ich meine, ja, finde ich, also ich, für mich ist es so, dass in diesen ersten Folgen, die ich dann auch nur gesehen habe, die einzelnen Charaktere schon eine, also viel oder einige der Charaktere eine angenehme Tiefe bekommen, so, also zum Beispiel Ezra, der jüngere Prinz, der erst irgendwie nur so in der ersten Folge so kaum vorkommt, ist dann plötzlich ein intelligenter, auch durchaus sich der Umgebung bewusster und sehr erkundungsfreudiger Junge, so, der irgendwie schon wahrscheinlich die halbe Burg erforscht hat, wenn andere Leute nicht hingucken und so weiter und so fort, was auch total cool ist, genauso wie die Tochter von dem bösen Zauberer,
Claudia.
Die irgendwie, Claudia, die sowohl, also die einfach total mitdenkt in dieser Sache und natürlich ihrem Vater sehr doll anhängt und aber natürlich auch, wie du eben gesagt hast, wahrscheinlich von diesem Rassismus und diesem engstirnigen Denken total geprägt ist, wenn es dann auf den Konflikt zugeht. Ja. Ich frage mich halt so ein bisschen und vielleicht kannst du mir da, ich weiß nicht, ob das dann Teil davon, aber ich habe das Gefühl, ich weiß genau, wo das Ganze hingeht.
Ja. Okay. Ich weiß halt nicht, wo du denkst, wo es hingeht.
Na, also, okay, für mich, der ich nur die 3 Folgen gesehen habe,
die ersten 3.
Sind es jetzt 3 Kids, die zusammen mit einem Monster losgehen. Sie haben ein Ei. Ich finde es schon mal faszinierend, dass der Jüngste dieses Ei, was ja bestimmt nicht leicht ist, die ganze Zeit in ausgestreckten Armen tragen kann, ohne dass es ihm jemals zu schwer wird. Aber hey,
das wird noch
Kleinigkeiten.
Thema.
Cool. Das finde ich gut. die laufen los, die werden auf ihrem Weg Abenteuer erleben, sie werden verfolgt werden, sie werden sich untereinander zwischendurch mal streiten und dann wieder zusammenfinden, weil sie sich gegenseitig retten müssen. Und am Ende folgenschwere Entscheidungen treffen, weil wahrscheinlich die Elfen sagen, ja, cool, dass ihr uns das Ei gebracht habt, wir hauen den Menschen jetzt trotzdem auf die Fresse. Und die dann dafür sorgen müssen, dass es doch anscheinend Frieden gibt.
Ja, also
sehr grob gefasst.
In der ersten Staffel passiert nicht so viel tatsächlich.
Okay.
Das ist so ein, das ist auch so ein Ding, wo ich jetzt, also wenn ich jetzt ein Fazit sagen müsste, ob man die Serie gucken soll oder nicht beispielsweise, würde ich sagen, ich würde erstmal abwarten. Also ganz im Ernst, ich würde an der Stelle tatsächlich erstmal abwarten. Es ist schön animiert, sie machen eine Menge Worldbuilding in der ersten Staffel, ich finde nicht genug, aber sie machen auf jeden Fall eine Menge. Zwischendrin kommen immer Charaktere, ich werde jetzt nicht tiefer eingehen, aber es gibt sehr coole Charaktere, es gibt zum Beispiel eine sehr coole Generaloffizierin, ich weiß gar nicht, also jedenfalls ein weiblichen Charakter, die eine Armee anführt, die mit einem Schild kämpft und taubstumm ist und sich auch nur in dieser Gebärdensprache unterhält, was ich super geil finde.
Nice.
Was wirklich, wo ich sagen kann, okay, krass, das gibt diesem Ganzen noch so ein bisschen noch so ein bisschen Feuer, was Eigenes, was halt, ja. Ich finde, die Serie hat, das ist das größte Problem, was ich in der Serie habe. Ich sehe überall nur Klischees. Überall. Also auch von Anfang, von diesem Anfangssprech, was ja so ein bisschen Avatar-Style ist, aber ein bisschen zu hart dran, als das nur eine einfache Hommage ist. Und dann kommt sowas wie, ja, die Menschen haben Magie entdeckt und das fanden alle ganz doof, weil es ist böse Magie. Oh, wirklich? Böse Magie? Mensch, das gab's ja noch nie.
Dark Magic.
Ja, das ist fast das gleiche Opening wie bei beispielsweise Dragon Age Inquisition. Ich hab zu viel in anderen Fantasy-Tropes wiedererkannt, als dass ich mich für diese Welt interessieren konnte, was ich halt sehr schade fand. Auch dieses Ganze, um Magie zu wirken, braucht man beispielsweise irgendwelche Inhaltsstoffe. So, das ist, also zum Beispiel, wenn man Windmagie machen möchte, muss man in einem Orkan stehen und so weiter und so fort. Was ja alles auch Teil von einer normalen D&D-Kampagne, also Dungeons & Dragons-Kampagne ja auch ist. Was ich spannend finde, aber für mich einfach so aneinanderreihen einfach von Sachen, die irgendwo mal cool waren, also klauen wir uns die zusammen und packen die in eine eigene Lore. Und da ist für mich schwierig, dabei bei der Sache zu bleiben. Und wenn dann auch noch nicht so viel passiert, schwierig.
Mich würde an der Stelle interessieren, wenn sie jetzt quasi sich die Sachen genommen hätten, was ja, finde ich, durchaus legitim ist, also sich seine Fantasy-Welt zusammenzusetzen aus verschiedenen anderen Sachen. Das machen wir in jeder D&D-Runde und so weiter und so fort.
Wir haben aber auch keine Netflix-Serie. Das ist der
große Unterschied. Man muss ja auch nicht jedes Mal das Rad komplett neu erfinden, weil sonst ist es eckig und fährt nicht richtig. Was hätten sie denn machen müssen, um dich trotz dieser Sachen, wo sie sich bedient haben, wirklich zu catchen, um dich wirklich einzufangen?
Also an dem Punkt war es ja schon, so ein Uphill-Battle. Also der Animationsstil war hakelig und also nicht nur für mich, sondern ist auch mehreren Leuten aufgefallen, dass es wirklich auffällt. Dann hatten wir halt das Problem, dass die Welt so ein bisschen tropey war und dass die Protagonisten nur manchmal spannend sind oder nicht krass spannend sind. Und ich finde in sich keinen großen Konflikt in sich tragen, außer vielleicht Rayla so ein bisschen. Aber auch da so ein bisschen schnell auch drüber hinwegkommen. Also anders als zum Beispiel, nehmen wir mal Avatar Legend of Korra. Das war ein Charakter, der in den ersten, sagen wir, drei Folgen durchaus schon intern Konflikt hat.
Also Korra jetzt.
Korra zum Beispiel. Aber
ja.
Aang zum Beispiel auch. Da wurde auch darauf hingewiesen, dass er halt, dass bei ihm halt das Schicksal der Welt auf seinen Schultern lastet, er überhaupt nicht dafür bereit ist. So. Und das Gefühl habe ich dann überhaupt nicht so richtig. Also gerade der Jüngste, Prinz Esran. So.
Stimmt, der ist einfach so, ja cool, dann habe ich jetzt das Ei, lass uns mal losgehen.
Genau, und der andere,
Prinz Callum,
der sorgt sich die ganze Zeit über alles, weil er der große Bruder ist und so weiter. Und weißt du, wo ich die Kombination gesehen habe? Bei Over the Garden Wall. Das sind einfach Word und Greg aus Over the Garden Wall. 1:1, sogar vom Körpertyp stimmt es. Und der eine hat sogar ein Amphibien-Froschwesen dabei. Es ist 1:1 Over the Garden Wall. Das meine ich mit, ich habe nicht nur im Fantasy-Wesen Tropes entdeckt, ich habe einfach im Animationswesen Tropes entdeckt, die einfach sich sehr überlagert haben. Und an der Stelle kann ich jetzt sagen, also es sieht nicht sonderlich geil aus, die Story ist nicht besonders cool, die Charaktere reißen mich jetzt nicht mit. Wo liegt der Grund, warum ich weitergucken sollte? Und wäre es jetzt nicht Avatar, von den Avatar-Machern, würde ich, glaube ich, tatsächlich gar nicht mal weitergucken.
Ja.
Ich habe das gesagt, aber jetzt kommt das große, wenn sie das wirklich so aufsetzen wie Avatar, wird es höchstwahrscheinlich 6 bis 7 Staffeln davon geben, mit aber nur 9 Folgen statt 20 Folgen pro Staffeln. Und Avatar wurde erst richtig gigantisch gut bei ungefähr Folge 20. Das war das Ende der ersten Staffel. Das war die Geschichte mit dem Ocean Spirit. Die war sowohl visuell als auch storytechnisch, als auch charaktertechnisch einfach unglaublich und immer noch mit das Beste, was ich im Animationswesen gesehen habe. Und ich würde wenn es erneuert wird, was ich an der Stelle, glaube ich, noch nicht weiß, weiß, glaube ich, noch niemand so richtig, nochmal so ein bisschen Zeit geben, um zu gucken, ob sich die Serie entwickeln kann, was Eigenes finden kann. Weil Avatar zum Beispiel war von Anfang an was sehr Eigenes. Es hat sofort diese östlich angehauchte Mythologie dahinter beispielsweise. In den ersten 9 Folgen wurde die Spirit World auch schon reingebracht. Es hat sofort dieses eigene Kräfteverhältnis, wo man wusste, okay, das geht damit, das geht nicht. Das war alles sehr spannend. Das versuchen sie mit den Magiewesen da auch. Aber sie haben halt versucht, bei Avatar zumindest was Eigenes zu machen. Und hier sehe ich das noch überhaupt nicht. Hier ist es einfach typisches westliches Mythologie, Dungeons & Dragons, Fantasy-Zeug mit Magie und Elfen. So. Und das lockt mich persönlich nicht mehr hinter dem Ofen hervor. Jedenfalls nicht in dieser Art, wie es präsentiert ist. Lele, erzähl du doch mal, wie du das fandest.
Ich habe, also sagen wir so, wenn ich nicht Terrace House hätte, hätte ich die Serie auch am Sonntag, glaube ich, komplett geguckt.
Du eine Bachelorarbeit schreiben musst und du möchtest nicht.
Genau, weil ich mich ja irgendwie ablenken muss von den Dingen, die ich eigentlich
verstehe.
Ich finde noch spannende Sachen. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt über die ersten drei Folgen reden, dann ist es ja auch so, dass die Assassinen ja da sind, um den Vater umzubringen.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich interessiert, wie damit umgegangen wird. So. Ob das thematisiert wird, wann das thematisiert wird, wie mit dem potenziellen Verlust umgegangen wird und so weiter und so fort. Und mich interessiert an sich auch, wie die restliche Welt aussieht. Also wir haben dieses eine Schloss gesehen, was irgendwie sehr leer war, wie du gesagt hast, auch was ich irgendwie auch schade finde, war der einzige Charakter, den wir außerhalb des Königsteams quasi kennengelernt haben, der Koch ist.
Oh ja.
Und da wäre, glaube ich, auf jeden Fall noch mehr Potenzial gewesen für irgendwie einen My Cabbages Guy oder so. Was ja überhaupt nicht viel Zeit gekostet hätte, irgendwie, um mit der Sache mehr Leben zu geben. Und ich hoffe einfach, dass auf dieser weiteren Reise mehr Leben in diese Welt kommt. Und ich bin daran interessiert, wie das aussieht. Und wenn du jetzt sagst, dass ja zum Beispiel eine Gehörlose Generälin dabei ist, dann bin ich total interessiert, wie die das machen. Und auch so an der Dynamik zwischen den dreien und auch der Frage danach, ob dieser, wie du es schon gesagt hast, Schnurrbart zwirbelnde Bösewicht tatsächlich so böse ist oder ob ich auch irgendwie nachvollziehen kann noch mehr, warum er so handelt, wie er handelt. Und das vielleicht auch sagen kann, okay, das ist verständlich, was du machst, aber es ist kacke, aber ich kann, also so diese Dynamik, ob die irgendwie entsteht. Und da habe ich schon Lust drauf. Ob ich es jetzt tatsächlich gucken werde, ist so wieder eine ganz andere Sache.
Also mein Ratschlag ganz ehrlich ist, warte bis zur zweiten Staffel ab und dann binge es durch für den Fall, dass die gut wird. Und das rate ich tatsächlich auch allen. Ich finde, die erste Staffel ist nicht sehenswert für sich. Also ich bin da nicht rausgegangen am Ende und dachte so, oh cool, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sondern eher so, oh Mann, ich hoffe, die fixen einen Großteil von den Sachen, die mich gestört haben. Weil das war irgendwie anstrengend.
Okay.
Was nicht das beste Fazit ist.
Nee, und das ist es nicht.
Wenn Polygon.com dann schreibt, oh, wir haben hier einen würdigen Avatar-Nachfolger, würde ich sagen, nein, Polygon, das ist ein bisschen clickbaity.
Also meinst du, ich sollte lieber Adventure Time weitergucken und auf dein Urteil zur potenziellen zweiten Staffel warten?
Das Ding ist ja auch, dass das ja nicht im Vakuum rauskommt. Zur gleichen Zeit ist einfach BoJack Horseman Staffel 5 rausgekommen, was yay, ziemlich krass ist, aber ich deutlich lieber geguckt hätte als das. Und American Vandal Staffel 2, was eklig, aber ziemlich cool ist in der zweiten Staffel. Und ich auch echt nur empfehlen kann, weil in der ersten Staffel, da ging es um Profiling und in der zweiten Staffel geht es ganz viel um Manipulation und um Radikalisierung. Was, wenn man sich die Prämisse anguckt, ziemlich beeindruckend ist, wie sie diesen Bogen schlagen tatsächlich. Also ich kann echt nur empfehlen, ich hab am Sonntag sowohl Dragon Prince als auch American Vandal Staffel 2 durchgeguckt.
Wow.
Ich weiß, because I have no life.
Wow.
Ja.
Respekt. Und du hast zwischendurch noch eine Stunde Persona gespielt, oder?
Ja. Habe ich auch noch geschafft.
Wie geil. Oh, ich möchte auch, also, oh, ich bin voller Bewunderung für deine Fähigkeit, deinen Urlaub zu nutzen.
Das war ein typischer Sonntag. Das war kein Urlaub. Heute war Urlaub.
Heute war Urlaub. Richtig gut. Ja, also, wo wir bei Animationssachen sind, ich bin jetzt total gespannt auf Castlevania, was ja im Oktober kommt.
Oh ja.
Ich habe Bock auf Luke Persons Hilda, weil, hast du dir da mal einen Trailer angeguckt? Das sieht so schön aus.
Ja?
So, oh, so nice einfach.
Nice.
Es ist mir total egal, ob die Story gut ist oder nicht gut ist, weil das so whimsical irgendwie und so glücklich alles aussieht, dass ich einfach das wird gigantisch gut und einfach zum gut fühlen so und schicke ich dir einen Trailer und ich sage auch allen anderen Menschen, schaut euch das an, denn es wird bestimmt sehr, sehr gut und danach holt euch die Comics, weil die sind auch echt schön.
Kannst du mal sagen, wie das heißt, was da rauskommt?
Hilda. Hilda. Einfach nur.
Ach komm.
Ja. Basierend auf Comics von Luke Person. Es gibt mehrere davon. Und ja, sie hat auch einen wunderschönen Akzent.
Und, das erklärt, warum ich eben nichts finden konnte, weil ich dachte, du hast Luke Besson gesagt. Der nee. Typ, der, ja, genau. Und ich hatte so, von Valerian? Nee, Moment, hä?
Nee. Ich glaube, über Valerian sprechen wir nicht mehr. Ja.
Luke Person Hilda. Okay, alles klar.
Ja, genau. Deswegen hoffe ich, dass da animationstechnisch noch gute Sachen kommen. Wir haben ja auch letztens auf dem Nerdfeuilleton Twitter-Account, twitter.com/nerd_feuilleton, darauf hingewiesen, dass ja Alex Hirsch jetzt auch exklusiv für Netflix arbeitet. Der hat zuvor Gravity Falls zum Beispiel zu verantworten gehabt. Und deswegen hoffe ich, dass da echt viel kommt. Es kommt ja auch noch die She-Ra animierte Serie zusammen mit DreamWorks hat die Netflix gemacht. Da arbeiten auch fantastische Menschen dran. Und deswegen sind da echt gute Animationssachen am Horizont.
Und was ich ganz gerne noch sagen würde, ist, was ich so ein bisschen bei meinen Recherchen jetzt zu der aktuellen Ausgabe jetzt gefunden habe, ist, dass wenn man sich tatsächlich einen Avatar-Nachfolger angucken möchte, weil einfach sehr viele Leute von Avatar an diesem neuen Projekt arbeiten, die sollten sich alle Voltron angucken auf Netflix. Weil der Voltron-Reboot auf Netflix, der soll richtig nur so strotzen von Animationsleuten von Avatar. Zwar nicht ganz so gut sein wie Avatar, aber zumindest sehr hübsch sein.
Okay, na dann müsst ihr euch jetzt vielleicht, je nachdem wie ihr Lust habt, nicht unbedingt The Dragon Prince angucken, aber ich denke, wir haben euch genug andere Sachen gegeben, mit denen ihr eure Zeit verbringen könnt, wenn es euch nach Animationsserien auf Netflix lüstet. Da ist zum Beispiel die erste Staffel Castlevania, da sind mehrere Staffeln Voltron und dann kommen in nächster Zeit auch noch viele andere sehr, sehr gute Sachen dazu. Ich würde sagen, das war's für diese kleine, feine Folge. Nerdfeuilleton Nummer 11. Ha, ich hab's mir gemerkt.
Nice.
Mein Name ist Lili Lukas. Mit mir hier im hosenlosen Studio war Maurice Mathieu. Ihr findet alles andere, was wir machen, auf dragonseateverything.com. Ihr könnt Dragons Eat Everything folgen bei Twitter unter Dragons Eat Every. Ihr könnt twitter.com/nerd_feuilleton besuchen und folgen, um rauszukriegen, was mit diesem Podcast so los ist. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr findet, dass wir totalen Schwachsinn erzählt haben und The Dragon Prince die größte Serie seit der Erfindung des geschnittenen Brotes ist. Und die schreibt ihr dann an info@dragonseateverything.com. Wir würden uns total über Feedback freuen. Wenn ihr die Extrameile gehen wollt, dann geht ihr zu iTunes und lasst uns eine Review da mit 5 Sternen. Und dann freuen wir uns auch super drüber, weil uns das sehr, sehr hilft, weil wir ein kleiner Podcast sind und gerne ein bisschen größer werden wollen. Auch wenn wir menschlich sehr groß sind. Und
das hast du schön gesagt, Lele.
Genau.
Dann danke, Lele, für diese wundervolle Moderation.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Maurice, dass wir hier zusammengekommen sind. Ich denke, ich bin richtig in der Annahme, dass ich dir jetzt guten Appetit wünschen darf.
So sieht's aus. Und ich meine, es wartet jetzt immer noch Staffel 5 von BoJack Horseman auf mich, die ich wahrscheinlich heute in einem Zug durchsitzen werde. Denn ich habe keine Möglichkeit, mich zurückzuhalten und keine Selbstbeherrschung.
Und auch keinen Grund, dich zurückzuhalten.
Ja, das auch. Das sowieso.
Du bist im Urlaub.
Ja, das sowieso. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, habt ein schönes Wochenende.
Bis dann.